einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Thema Umweltgifte in Wohnräumen ist ja schon mein dritter Vortrag heute. Mein Name ist Armin Rebernig, ich bin ja schon vorgestellt worden. Ich bin vom Beruf Baubiologe und baubiologischer Messtechniker für Innenräume. Es geht um elektromagnetische Felder, es geht um Wohngifte, es geht um Schimmelpilze. Ich habe in diesem Bereich eine sehr umfangreiche Ausbildung durchlaufen vom Institut für Baubiologie und Ökologie Neubäuern in Deutschland zum Baubiologen, zum Geprüften und danach die Ausbildung zum baubiologischen Messtechniker. Das war eine 5-jährige Ausbildung von diesem Institut mit der Europäischen Akademie für Umweltmedizin zusammen, wo es dann eben konkret um die relevanten Innenraumfaktoren physikalischer, chemischer, mikrobiologischer Sicht geht und dementsprechend der Bewertung und Sanierungskonzepte. Und ich darf Ihnen jetzt zum Thema Umweltgifte in Wohnräumen erkennen und vermeiden etwas näher bringen. Der Mensch hält sich heutzutage eine sehr lange Zeit in Innenräumen auf, bis zu 90% seiner Zeit sogar. Das klingt sehr viel, denken Sie mal nach, Haus, Auto, Arbeit, Schule, also da kommt einiges zusammen. Dabei ist der Mensch täglich bis zu 50.000 chemischen Kunstprodukten ausgesetzt. Das heißt nicht, dass all diese Kunstprodukte auch schädliche Wirkung auf uns haben, aber es können dabei natürlich potenzielle Schadstoffquellen vorhanden sein. Das zeigt auch einfach, wie viel industriell heutzutage hergestellt wird und dementsprechend können da natürlich auch potenzielle Quellen dabei sein. Es handelt sich um chronische Einwirkungen aufgrund dieser langen Aufenthaltsdauer. 8 Stunden, 10 Stunden am Arbeitsplatz, den Rest zu Hause. Kinder, wie lange sind die gerade im Winter in Innenräumen? Und dementsprechend nimmt der Mensch das auch auf. Es gibt für die meisten Auffälligkeiten keine direkten Sinneswahrnehmungen. Gerade auch bei Schadstoffen ist das eben so, dass viele Schadstoffe bereits eine Auswirkung auf den Körper unter der Geruchsschwelle haben. Das heißt, wir riechen die gar nicht mit unseren Sinnen, aber das macht schon was mit uns. Dementsprechend ist natürlich auch die wissenschaftlich fundierte baubiologische Messtechnik sehr wichtig, um potenzielle Schadstoffquellen auch zu erfassen. Dieses Bild habe ich ja heute schon zweimal gezeigt. Auch in dem Bereich der Umweltgifte ist das Gleiche, auch der internationale Appell von Würzburg wurde eben im Jahre 2010 veröffentlicht auf diesem Symposium, da man festgestellt hat, weltweit, dass es immer zu mehr Autoimmunerkrankungen gibt und die Ursachen eben Entzündungsprozesse im Körper sind und diese auch hauptsächlich eben zurückzuführen sind auf Umwelteinflüsse chemischer Schadstoffe. Das ist eben jetzt dieses Thema biologischer Infektionserreger. Die Schimmelpilze haben wir ja heute in der Früh schon gehabt und physikalische elektromagnetische Felder, das war der Vortrag davor. Die Hauptaufnahmewege für chemische Substanzen sind die Atmung über die inhalative Aufnahme, der Kontakt, die dermale Aufnahme und die Nahrung. Die Atmung ist eigentlich der Hauptbereich, den wir uns anschauen in der Innenraumanalytik. Das ist eigentlich der größte Aufnahmeweg von Schadstoffquellen über die Atmung. Da können eben partikuläre Substanzen, also partikuläre Schadstoffe, Feinstäube zum Beispiel eben in die Lungen sehr tief dann eindringen. Feinstaub ist ja hier in Graz absolutes Thema. Gerade Feinstäube haben natürlich, je kleiner die sind, größere Wirkung, denn die können immer tiefer in die Atemwege eindringen. Bei Feinstäuben ist das ganz interessant. Es ist so, dass Feinstäube nicht nur irgendwelche Stäube sind, die in der Luft umschweben, sondern das sind, da kommt es zur sogenannten Clusterbildung. Alles, was irgendwie in der Luft ist, das haftet sich zusammen. Das bindet sich zusammen und wenn wir so eine Partikel einatmen, dann ist das nicht nur irgendeine organische Substanz, sondern da haftet sehr viel daran. Da können schwerflüchtige Substanzen, schwerflüchtige Schadstoffe dran haften, Schimmelpilze sind dabei, Fasern, Partikel, alles Mögliche bindet sich da zusammen. Und das dringt dann in den menschlichen Körper ein. Feinstäube haben auch eine Trägerfunktion für Substanzen, für chemische Substanzen, die an sich ohne diese Feinstäube gar nicht in den Körper gelangen würden. Denn die haften auch an den Oberflächen und die Feinstäube haben damit eine sogenannte Trägerfunktion und bringen die dann auch tief in die Atemwege. Daher ist auch jede Reduzierung von atemwegs relevanten Stäuben in Innenräumen sehr, sehr wichtig. Innenräume sind ganz ein spannendes Thema, da gibt es ganz eigene Zusammenhänge. Ein ganz großer Zusammenhang ist natürlich die Heizungsform mit dem Thema Feinstäube. Wenn man sich die Heizungsform anschaut eines klassischen Radiators, einer klassischen Heizung, dann passiert hier eins, dass warme Luft aufsteigt, diese warme Luft kühlt an den gegenüberliegenden Raumflächen ab, sinkt ab, kommt hier am Boden wieder nach und wird hier wieder neu verwirbelt. Und dementsprechend werden Stäube immer wieder mit aufgewirbelt. Das ist wahrscheinlich eh auch schon bekannt, oder der eine oder andere hat das schon mal gehört. Die Heizungsform ist eigentlich so der Hauptverursacher für Feinstäube in Innenräumen, weil eben immer wieder am Boden sedimentierte Stäube aufgewirbelt werden. Und die atmen wir natürlich dann auch ein. Feinstäube sind nach Weltgesundheitsorganisation das größte ökologische Einzelrisiko überhaupt an sich. Und nach europäischer Umweltagentur ist die Innenraumbelastung von Feinstäuben meist oder zumeist höher als im Außenbereich. Das ist auch nicht verwunderlich. Der Außenlufteintrag ist eigentlich nur 50%, das heißt, viel mehr kommt da von außen eigentlich gar nicht rein. Im Inneren gibt es aber zusätzlich noch Abrieb von Geräten, die Aktivität des Menschen, das heißt, wie wir uns bewegen, laufen die Kinder rum, was machen wir in den Räumen. Und natürlich gibt es eine geringe Luftverdünnung oder eine geringe Lüftung. Im Außenbereich ist es so, da geht der Wind, der Wind weht und trägt die Feinstäube davon. Im Innenbereich haben wir das nicht und dementsprechend kann es dann auch über längere Zeit zu diesen Anreicherungen kommen. Zusätzlich kann natürlich eine Exposition durch Chemikalien gegeben sein. Durch diese Clusterbildung, durch dieses Zusammenwirken atmen wir dann zusätzlich diese Chemikalien ein. Die Innen- und Außenbereiche sind auch als zwei getrennte Schadstoffklassen nach Weltgesundheitsorganisation zu betrachten. Das heißt, wenn wir von Feinstäuben reden, dann kann man auch diese Feinstaubrichtwerte, wie wir sie haben, die IGL, die hier auch gilt, nicht für Innenräume anwenden. Also diese Angaben in Mikrogramm pro Kubikmeter. Innenräume sind eine eigene Schadstoffklasse. Und diese AQG heißen das, das sind die Air Quality Guidelines der Weltgesundheitsorganisation. Das sind diese Luftgüte-Richtwerte der WHO, die eigentlich so die Basis sind für die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstäube im Außenbereich, können nur orientierende Bewertung haben, können für Innenräume nicht angewendet werden. Was Sie hier sehen, das sind ganz interessant, das sind zwei Feinstaubfilter. Und von so Feinstaubmessgeräten, das haben Sie sicher schon mal gesehen, diese großen Kästen, die da rumstehen, die dann diese Feinstaubmessungen machen und die Luftgütemessungen machen. Das sind zwei Messungen aus Deutschland, das ist ein Luftkurort und da sieht man, dass eigentlich relativ wenig ist. Und dieser Filter stammt aus einer deutschen Großstadt im innerstädtischen Bereich. Und was Sie hier sehen, das Schwarze, das ist halt der Ruß. Das ist halt diese Thematik auch mit den Dieselfahrzeugen. Das sind eben genau diese Probleme, dass man hier eben diese hohen Feinstaubanreicherungen hat. Man schätzt heutzutage, das ist aber auch nur eine Schätzung, muss man auch sagen, die ist nicht belegt, man schätzt, dass bis zu 80% der Atemwegserkrankungen durch ein falsches Heizsystem entstehen können. Diese Schätzung stammt auch aus Beobachtungen aus der Baubiologie. Bekannt ist aber, dass Asthma bronchiale eine der häufigsten chronischen Krankheiten im Kindesalter ist. Warum ist das so? Kinder haben aufgrund ihrer Atemwegsphysiologie eine sehr hohe Atemfrequenz und gegenüber der Körpermasse eine sehr große Lunge. Das heißt, die atmen sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel. Und wo sind Kinder hauptsächlich? Am Boden. Wo sind die Stäube? Am Boden sedimentiert. Das heißt, Kinder nehmen sehr, sehr viel mehr Feinstäube auf als erwachsene Menschen. Deswegen gibt es auch diese Zusammenhänge. Wenn man sich betrachtet, wie Feinstäube vorkommen, habe ich ja gesagt, dass im Innenbereich meistens mehr als im Außenbereich. Das sehe ich auch in meiner täglichen Praxis hier eine Messung in einem Wohnhaus, wo es auch Atemwegsprobleme gab. Und man sieht hier im Außenbereich, wie wenig das hier war und wie viel das hier im Innenbereich sein kann. Das war eine Messung nach einer Sanierung. Hier wurde eben ausgebaut, ein Dachgeschoss ausgebaut zu einer Wohnung. Und das waren eben die Rückstände der gesamten Bautätigkeit, die sich auch im Haus dann verteilt haben. Und die Bewohner hatten auch Atemwegsprobleme, da wurde ich gerufen und das sind eben genau diese Zusammenhänge auch. Die Aussage ist natürlich, wenn Sie jetzt herkommen, wenn Sie jetzt hier auf die Häuselbauermesse kommen und sagen, ich möchte ein Haus bauen oder ich möchte sanieren zu Hause, dann ist das eine wichtige Information, dass Sie danach eigentlich eine sehr hohe Feinstaubbelastung haben in einem neuen Haus, auch wenn Sie normal putzen. Denn den Feinstaub können Sie nicht sehen, den können Sie mit normalen Putztätigkeit auch nicht reduzieren. Dazu muss man eben, das komme ich dann eh noch dazu, spezielle Geräte auch anwenden, um diese lungengängigen Feinstäube dann auch effektiv zu entfernen. Das sind genau solche Geräte, eben solche Feinreiniger, solche Luftreiniger, mit denen das dann passiert. Reduzierungen, das ist die gute Information, die ist sehr, sehr gut möglich, dieser Feinstäube. hauptsächlich durch eine verstärkte Reinigung und Lüftung mit den Kindern, weil die ja viel am Boden auch sind. Lüftungsanlagen sind sehr empfehlenswert, auch für Neubauten, sollten aber eine Filterklasse mindestens mit F8 haben. Das heißt, das ist eben Filterklasse nach HEPA-Standard, damit eben diese Feinstäube, die im Außenbereich sind, nicht in die Innenräume verstärkt eingetragen werden und eben zurückgehalten werden. Sinnvoll ist eben die Verwendung von HEPA-Staubsaugern. Alte Staubsauger können unglaubliche Mengen an Feinstäuben erzeugen. Das ist auch, das kennen Sie vielleicht auch so, der eine oder andere noch von früher, dieser typische Staubsaugergeruch. Dieser Geruch entsteht eigentlich hauptsächlich durch die Stäube, weil sie eine sehr hohe Masse einatmen und die Stäube eben geruchsaktive Substanzen beinhalten, die man dann da eben wahrnimmt. Und meistens ist es auch noch so bei Staubsaugern, dass es auch einen Schimmelbefall gibt, deswegen riechen die Stäube auch so. Das bleibt ja auch länger drin in diesen Staubbeuteln und das kann dann auch schon zum Schimmeln anfangen. Dementsprechend die neuen HEPA-Staubsauger, das heißt, da muss der Staubsauger auch diesem HEPA-Standard entsprechen, die machen gar nichts, also das sind wirklich sehr, sehr gute Geräte. Das, was Sie vorne reinsaugen, kommt hinten nicht mehr raus. Und für Neubauten bzw. Nachsanierungen oder auch generell in Wohnungen ist es sehr, sehr sinnvoll, eben solche Feinreinigungen durchzuführen. Das sind eben diese Geräte, diese Luftreiniger, die Luft einsaugen und über diese dichten Filter, über diese HEPA-Filter die Feinstäube zurückhalten und dementsprechend die Wohnungen dann von diesen Feinstäuben eben dann reduzieren. Besonders eben vor Bezug und alte Gebäude. Wichtig ist auch die richtige Art der Feinreinigung, wie man das macht. Also nur so ein Gerät aufstellen im Raum bringt schon was, aber nach Erfahrung, was ich jetzt mehrfach auch schon erlebt habe oder sehr vielfach erlebt habe, reicht das nicht. Wenn, dann gibt es eben für diese Neubauten oder Nachsanierungen eine spezielle Anleitung von mir, die wir dann auch geben, wie das dann ordentlich gemacht wird, damit diese Stäube auch reduziert werden. Und der Effekt, der ist auch erstaunlich. Das hat man bis jetzt eigentlich noch fast jeder Kunde gesagt, dass die Räume komplett anders riechen, weil einfach Stäube weg sind und diese geruchsaktiven Substanzen, die an den Stäuben daran haften, auch nicht mehr eingeatmet werden und dementsprechend riechen Räume anders. Welche Schadstoffe kommen vor in Innenräumen? Grundsätzlich werden Schadstoffe unterschieden als leichtflüchtige Substanzen, die als Gasmoleküle in der Luft so rumschwirren. Das ist ja immer so diese chemische Darstellung dieser Verbindungen. Das sind so Gasmoleküle, die so da rumschwirren, als leichtflüchtige VOCs nennt man das eben. Oder es sind eben schwerflüchtige Substanzen, die sogenannten SVOCs, haben Sie auch schon alle mal gehört, Weichmacher, Flammschutzmittel, Weichmacher, Kinderspielzeug, PVC-Produkte oder so, das sind die immer dann drin. Stiftung Warentest und so, das sind genau diese Untersuchungen, Kindergummistiefel, wo diese Substanzen enthalten sind. Die sind schwerflüchtig, das heißt, die sind nicht als Gas in der Luft, sondern die haften sich an Oberflächen. Die sind entweder an den Stäuben gebunden oder direkt an Oberflächen. Und die verbleiben auch sehr, sehr lange in den Räumen. Diese leichtflüchtigen Substanzen, da machen sie das Fenster auf, dann sind die schon draußen. Deswegen auch leichtflüchtig. Schwerflüchtig heißt, die reichern sich an, auch in zunehmender Tendenz. Dementsprechend gibt es ja auch eben, wenn Belastungen vorhanden sind, eben spezielle Anleitungen, wie man die entfernen kann. Und BOM, das sind eben Feststoffe dieser Substanzen, also wirklich partikuläre Substanzen dann von diesen Schadstoffen. Grundsätzlich gibt es keine Grenzwerte für Innenräume, da gibt es leider überhaupt nichts. Es gibt aber Richtwerte des Umweltbundesamtes, des Deutschen, für 51 Einzelsubstanzen, die man mittlerweile aufgrund der Toxikologie erkannt hat. Es ist so, dass die Weltgesundheitsorganisation, ja, weiß ich jetzt gar nicht, neuen Stoffe, das sind die sogenannten Selected Pollutants, ausgewählt hat. Also da, das sind bekannte Substanzen, die wirklich eine toxische Wirkung haben, wo es genaue Richtwerte gibt für die. Es ist so, dass es hier bei diesen toxikologischen Bewertungen immer Einzelstoffbetrachtungen sind. Das heißt, man betrachtet sich eine chemische Substanz und dann schaut man, ab welchem Grenzwert, ab welchem Richtwert fängt das an, eine Wirkung beim Körper zu haben. Hausstäube können aber bis zu 5000 Substanzen oder bis zu 5000 Substanzen nachgewiesen werden. Das sieht man dann, das ist eben ein komplexes Schadstoffgemisch. Es sind deutlich mehr vorhanden in Innenräumen, natürlich in keiner hohen Konzentration, aber halt in einem Niedrigdosisbereich als sehr komplexe Schadstoffgemische kommen diese Substanzen vor. Und dabei ist es auch so, dass Einzelstoffe aufgrund dieser komplexen Schadstoffgemische auch schon Wirkungen unter den Richtwerten zeigen können. Damit ist eigentlich diese ganze Einzelstoffbetrachtung auch schon wieder ad absurdum geführt. Das Problem ist halt, eine Bewertung von komplexen Schadstoffgemischen ist sehr, sehr schwierig, weil die kommen ja immer in unterschiedlicher Zusammensetzung vor. Deswegen hält man auch aus offizieller Sicht immer noch an dieser Einzelstoffbetrachtung fest, obwohl die eigentlich nicht wirklich relevant ist oder realistisch ist für Innenräume. Zusätzlich kommen dann noch synergistische Effekte dazu, das heißt das Zusammenwirken von verschiedenen Einflussfaktoren, also chemischen Schadstoffen, dann kommen noch Schimmelpilze dazu, elektromagnetische Felder, die sich gegenseitig verstärken können. Und die österreichische Ärztekammer sagt auch aufgrund dessen, dass man in Innenräumen eine Vielzahl an Auffälligkeiten haben kann, natürlich nicht muss, kann auch diese Dosis-Wirkungsbeziehung, wie sie heutzutage angewendet wird, eigentlich gar nicht verwendet werden, weil das so nicht stimmt, weil man eben so komplexe Schadstoffgemische hat und diese Dosis-Wirkungsbeziehung eben sich nur auf Einzelstoffbetrachtungen bezieht. Kurz ein paar Substanzen, die auffällig sein können oder Produkte, die auffällig sein können in Innenräumen. Weichmacher ist halt immer so ein großes Thema, das haben Sie eh auch schon in den letzten Jahren auch sicherlich mitbekommen, Stiftung Warentest, Ökotest, von diesem Kinderspielzeug. Weichmacher kommen hauptsächlich in PVC-Produkten und sehr deutlich natürlich auch in PVC-Böden, weil das halt sehr große Flächen auch sind, kommen diese Weichmacher vor. Im Hausstaub kann man Weichmacher mit ca. 50 bis 200 Milligramm pro Kilogramm nachweisen. Das ist so ein ganz ein typischer Wert. In Einzelfällen bis 3300 Milligramm von diesem DEHB, das ist eben dieser Substanz, die mittlerweile als mit hormoneller Wirkung und als kanzerogen auch eingestuft wurde. Richtwert für Kinder liegt bei 100 Milligramm, das ist eben in diesen PVC-Böden enthalten. Worüber man wenig hört bei PVC-Böden, das sind Organo-Zinn-Verbindungen. Die werden als Stabilisatoren eingesetzt in diesen Kunststoffen und können teilweise über dem Tausendfachen der Vorsorgewerte liegen. Diese haben eine hohe chronische Toxizität, sind auch als endokrine Disruptoren eingestuft, eben also mit hormoneller Wirkung und wirken immunsuppressiv. Dementsprechend sollten eben alte PVC-Böden in Innenräumen auch entfernt werden, beziehungsweise sollte für neue Böden eine ökologische Produktauswahl durchgeführt werden. Das ist eben eine Aussage des österreichischen Umweltbundesamtes. Was für Substanzen gibt es noch in Innenräumen? EPS wird eigentlich nicht in Innenräumen eingesetzt, aber im Außenbereich. Expandierter Polystyrol ist diese Wärmedämmverbundsysteme, enthalten Flammschutzmittel. Das ist das sogenannte HBCD-Hexabromcyclodecan. Das ist ein Flammschutzmittel, das ist eigentlich weitgehend schon verboten, denn es ist ein POP. POP heißt Persistent Organic Pollutant, eben eine sehr widerstandsfähige Chemikalie, die ja sehr lange Verweildauer in der Umwelt hat. Also das kann dann mehrere Jahrzehnte in der Umwelt unterwegs sein und hat auch dort eine toxische Wirkung. Ausnahmen gibt es für EPS-Dämmungen, da wird es nach wie vor eingesetzt. Was sehr interessant ist, ist auch die einzige Ausnahme. Zusätzlich kommt es eben von Styropor eben zu Styrolemissionen. Das ist ein Gas, das ausgast. Das ist alles im Außenbereich, das ist uns eigentlich egal. Weil es ist ja nicht in Innenräumen. Das Gas halt aus, na gut, egal ist es uns nicht, weil es geht halt in die Umwelt, dann reichert es sich in der Nahrungskette an, irgendwann essen wir es wieder auch. Okay, das ist jetzt nicht so toll, aber primär ist es im Außenbereich. Was aber passiert, das war jetzt ein falsches Bild, das ist Recycling-Bärschau. Das heißt, da werden alte Wärmedämmverbundsysteme, die von den Fassaden runterkommen, weil die haben ja nur eine gewisse Lauf- oder eine gewisse Lebenszeit, diese WDVS, diese Wärmedämmverbundsysteme, dann wird das Ganze zerbröselt und als Recycling-Bärschaum wiederverwendet. Und zwar in Ausgleichsschüttungen in Häusern und Wohnungen. Und damit kommen dann eben diese Flammschutzmittel direkt in die Innenräume. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich, muss man absolut sagen. Das ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Weiteres Thema, das uns eigentlich auch in den letzten Jahren ein bisschen in der Innenraumanalytik, in der Baubiologie verfolgt, sind Konservierungsmittel, sogenannte Topfkonservierer. Das heißt, wenn Sie Wandfarben kaufen, typischerweise eben auch Dispersionsfarben, Farben auch mit dem blauen Engel drauf, können diese Bakterizide enthalten sein, damit eben die Farbe im Kübel nicht zum Schimmeln anfängt oder eben Bakterien wachsen. Diese DOC-Konservierer sind eben Bakterizide, sogenannte Isothiazolinone. Da steht dann drauf NIT, CIT, UIT. Wenn Sie das auf den Wandfarben sehen oder auf irgendwelchen Klebern oder Produkten, dann sollten Sie besser Abstand nehmen. Diese Substanzen haben bereits in geringsten Mengen starke Wirkungen, sind primär in wasserbasierten Farben, Lacken und auch sehr stark in Klebern, also Bodenklebern enthalten. Die gasen dann auch aus, typischerweise in diesen lösemittelfreien Produkten, genau, gehören zu den bedeutenden Kontaktallergenen, beziehungsweise sind sehr giftig für Atemwege, Haut, Schleimhautreizung und als zelltoxisch und mutagen eingestuft. Und trotzdem kann man das kaufen mit den blauen Engeln auf. Der blaue Engel wird auch sehr, sehr stark dafür kritisiert. War, ist gar nicht lange her, vor einem halben, dreiviertel Jahr war es, so hat man in Berlin eine Schule ausgemalt, eine ganze Schule ausgemalt, mit solchen Farben. Und dann sind die Schüler rein und die haben dann alle Ausschläge bekommen, also haben alle möglichen Zustände bekommen, dann sind alle Schüler raus, die haben dann sozusagen die Schule verweigert, sind immer reingegangen, musste die ganze Farbe wieder runtergekratzt werden. Und wirklich aus der ganzen Schule, das ist immense Kosten. Ich habe selbst schon Kunden gehabt, wo das auch passiert ist. Alternativen sind eben Kleberfarbenlacke mit dem EC1-Siegel, das ist ein sehr gutes Siegel, EMICODE 1 ist das. Das sind eben schadstoffarme Farben, die diese Bakterizide nicht enthalten. Beziehungsweise Mineralfarben, nicht diese Dispersionsfarben, Mineralfarben, ohne diese MIT, CIT, UIT, denn Baumarktfarben können das auch enthalten. Also wenn, dann hochwertige, gute Farben, die enthalten das nicht. Oder eben ökologische Produkte, gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Produkte auch. Was man auch in Innenräumen oder was noch auffällig sein kann, sind Plattenwerkstoffe nach wie vor. Das hat uns ja auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten begleitet, das Formaldehyd. Formaldehyd wird ja nur mehr in sehr geringen Konzentrationen eingesetzt als Klebstoff in Plattenwerkstoffen, das dann auch ausgast. Formaldehyd ist sicherlich jedem schon einmal untergekommen, als Begriff zumindest. Die Platten, die sogenannten E1-Platten, enthalten nur sehr geringe Konzentrationen. Das Problem an der Sache ist aber, dass viele Platten aus Drittländern kommen. Also wenn sie aus europäischer Produktion sind, mitteleuropäischer Produktion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann passt das eigentlich. Die haben wirklich geringe Konzentrationen. Es ist aber so, dass gerade so hier bei dieser Messung, das war eine Küche, die wir untersucht haben, das war in Linz, misst man plötzlich sehr hohe Formaldehydkonzentrationen, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Und dann haben wir da einen Bericht dazu geschrieben, ein Gutachten geschrieben, und dann wollte uns der Hersteller verklagen, es war ein großes österreichisches Möbelhaus, und dann haben wir nachgefragt, wo beziehen Sie denn die Platten? Ich sagte, naja, kommt dann halt aus Rumänien oder sonst irgendwo. Und da wird halt nicht so dosiert, da wird dann halt so dosiert. Und dann kommt es eben bei verschiedenen Chargen zu sehr hohen Anreicherungen, habe ich gerade aktuell auch wieder einen Fall in Kärnten, wo es ähnliche Probleme gab. Deswegen darauf achten, dass eben diese E1-Platten, wenn Sie Plattenwerkstoffe verwenden, wirklich aus mitteleuropäischer Produktion kommen. Zudem sind diese Prüfverfahren für Plattenwerkstoffe sehr alltagsfremd. Das hat sich aber auch mittlerweile fast schon gelöst. Es gibt ein neues Prüfverfahren, weil man es aufgrund der Gebäudedichtheit einfach anpassen musste, auch, weil es sonst zu sehr hohen Konzentrationen oder hohen Anreicherungen von leichtflüchtigen Substanzen kommt. Und es werden auch höhere Aldehyde, also Formaldehyd ist ja das einfachste dieser Aldehyde, höhere Aldehyde eingesetzt in VOCs. Also was Sie auf jeden Fall vermeiden sollten, sind Spanplatten bzw. Plattenwerkstoffe in Schlafzimmern. Gerade Schlafzimmer sollten davon frei sein, weil der Körper in der Schlafphase auch anders funktioniert. Das gibt es auch, Bericht von einem Kollegen, giftige Bodenbelege. War der Herr Kinze in Deutschland, sehr, sehr netter Kollege von mir auch, der da gerufen wurde zu seinem Fall, ist dann auch ins Fernsehen gekommen, junge Familie, Bodenbelag eingebaut und die Tochter eben sehr stark Atemwegsprobleme bekommen, haben wir dann nachgewiesen, eben, dass aus diesen Bodenbelägen sehr hohe Emissionen von Lösemitteln ausgedampft sind. Das sind die sogenannten Laminatböden. Wenn hier billige verwendet werden, dann kann es hier auch eben zum Ausgasen von Schadstoffen kommen. Was in neuen Gebäuden noch sehr häufig vorkommt, sind Gerüche, geruchsintensive Substanzen. Das heißt, das sind keine chemischen Substanzen, die in einer hohen Konzentration vorkommen, aber geringe Konzentrationen, die einfach sehr stark riechen können. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einer Schadstoffbelastung, aber wenn etwas schlecht riecht, dann fühlen wir uns auch nicht wohl. Da reagiert der Körper drauf mit Stressreaktionen, Fluchtreaktionen, und wenn man das in Innenräumen hat, in seinen Wohnräumen, dann ist das natürlich nicht so toll. entsteht eben hauptsächlich durch Kleber, Lacke, Oberflächenbeschichtungen, Kunststoffoberflächen, und das resultiert daraus, dass in den letzten Jahren verstärkt eben Recycling-Kunststoffe eingesetzt werden. Wir versuchen ja, Kunststoffe zu recyceln, die in diesen Kreislauf, in diesen Stoffkreislauf wieder einzubinden. Problem ist halt, dass Stoffe miteinander vermischt werden und dadurch sehr geruchsintensive Substanzen entstehen können. Deswegen sollte man eher vermeiden, Kunststoffe zu sehr in Innenräume einzubringen und eher natürliche Produkte, natürliche Holzoberflächen etc. zu verwenden. Das hat eben auch nichts mehr mit Natur zu tun. Wenn Sie alte Gebäude sanieren, es baut ja nicht jeder ein Haus, kann ja auch sein, dass renoviert, saniert wird, dann ist das immer sehr interessant. Alte Gebäude können sehr viel enthalten. Einerseits eine große Historie natürlich, andererseits auch viele Schadstoffe. Diese Gebäude stammen aus den Jahren, wo Schadstoffe noch eigentlich ungehindert eingesetzt wurden. Also es handelt sich dabei auch hauptsächlich um schwerflüchtige Substanzen, die über Jahre und Jahrzehnte in den Innenräumen verbleiben können. Typischerweise Holzschutzmittel, PCB, Pentachlorphenol. Das war halt, früher hat man halt Holzschutzmittel innen wie außen aufgestrichen. Und die, auch wenn sie dann entfernt worden sind, die Primärquellen, können diese Sekundärkontaminationen immer noch da sein. DDT, Lindan heißen eben diese Produkte. Dann natürlich, was in alten Gebäuden immer wieder vorkommen ist, früher halt, wie es halt war, in den 40er, 50er, 60er Jahren, 40er vielleicht eh nicht so, also Nachkriegsjahren dann auch, es gab halt irgendwelchen Insektenbefall, Kammerjäger ist geholt worden, ja, da spritzt man irgendwas hin, typischerweise Pyrethroide, Lindan. Diese Substanzen können sie über Jahrzehnte in hohen Konzentrationen in Innenräumen dann haben. PCB, das sind die Betonbauteile, das ist eher im öffentlichen Bereich, aber noch alte Parkettkleber und die BAK enthalten. Wenn Sie sowas sehen, mal so einen Plastikboden runternehmen oder auch einen Holzboden runternehmen, sowas Schwarzes drunter ist, dann sollten Sie sofort stoppen und nachschauen, was das ist. Also das heißt eine Messung machen. Das kann sehr krebserregende Substanzen enthalten. Das sind alte BAKs, das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die eben diese Substanzen enthalten können. Und wenn das dann einfach entfernt wird, dann verteilt sich das natürlich in den ganzen Räumen und dann atmet man das auch ein. Und natürlich, das hier war halt so der Super-GAU, das waren Asbestfliesen, gibt es auch, asbestverstärkte Kunst, also PVC-Boden, PVC-Flüsen, auf einem BAK-haltigen Kleber drauf. Da muss man natürlich, da wird alles gestoppt und da geht es gar nicht weiter, weil wenn das nur einfach so runterkommt, dann verteilt sich das in den Räumen und dann entstehen wirklich immense Kosten für die Feinreinigung oder gesundheitliche Belastungen. Zusammenfassend kann gesagt werden, das fängt jetzt in der Mitte an, da ist eben was daneben gegangen, machen wir es so. Gesundheitliche Unbedenklichkeit ist bei moderner Bauweise, wenn man nicht darauf schaut, nur bedingt gegeben oder nicht gegeben, weil heutzutage einfach viele Produkte unterwegs sind, die Schadstoffe enthalten können und aufgrund dieser Gebäudedichtheit auch verstärkend wirken. Die Baubiologie ist interdisziplinär, das heißt fachübergreifend. Wir schauen uns nicht nur einzelne Produkte an, sondern wirklich über den gesamten Bereich eines Baus, das heißt auch Wohngifte, alle Wohngifte, Schadstoffe, leichtflüchtige, schwerflüchtige, aber auch eben bauphysikalische und Schimmelpilze bzw. elektromagnetische Auffälligkeiten, das ist eben sehr, sehr wichtig. Die Baumasse selbst hat eigentlich nur einen geringen Einfluss von 10-20%, viel wichtiger sind eben Ausbaustoffe. Da sind eben diese Kleber, diese ganzen Bodenbelege, Oberflächenbeschichtungen dabei, Wandbeschichtungen, die können eben diese Emulsionen ausmachen. Und sehr gute Baustoffe können und werden durch weitere Ausführungen auch sehr schlecht gemacht. Dementsprechend muss man hier auch auf die richtige Ausführung achten, beziehungsweise auch Stoffkombination achten. Daher ist auch die baubiologische Beratung wichtig. Das heißt, hier wird dann eben auch beraten zu den richtigen Baustoffen, wie man die kombiniert, dass man nicht schadstoffhältige Produkte auswählt und alternative, gleichwertige, bessere Materialien, die schadstofffrei sind, werden hier dann eben auch empfohlen. Meine Leistungen, was kann ich Ihnen anbieten? Ich führe diese baubiologischen Beratungen durch, beim Neubau, bei Renovierungen, bei Sanierungen. Ich berate Sie zur Produktauswahl, welche Produkte sind empfehlenswert, welche sollten Sie eher nicht verwenden. Ich führe Schadstoffmessungen durch im Bestandsbau, wenn es Probleme gibt. Führe Quellensuche durch, eben auch mit solchen Geräten, das sind Photoionisationsdetektoren. Das Gerät hat also einen Rüssel, sehen Sie da eben, das saugt die Luft rein. Das ist ein Breitbandmessgerät für chemische Substanzen Und da kann man auf die Suche gehen im Raum, wo kommt denn was her? Ist es Nachkastel, ist es der Kasten oder ist es der Bodenbelag oder was auch immer? Und damit kommt man eigentlich sehr schnell dann auf die Spur, wo chemische Substanzen herkommen. Hier sehen Sie in der Raumecke, wo ich da bin. Das war ein ganz interessanter Fall, war auch hier in Graz. Neubau, gab es größere Probleme auch in diesen Innenräumen. Eine junge Dame, die Atemwegsprobleme gehabt hat und bin ich dann gerufen worden. Waren sehr hohe Styrol-Emissionen. Styrol ist mit Verdacht auf Krebserregendes Potenzial eingestuft und auch erzeugt Atemwegsreizungen oder kann eben Atemwegsreizungen erzeugen. Und haben in der Raumluft gemessen und dann eben die Quellensuche. Da bin ich dann in die Raumecke reingefahren und dann ist es so aufgegangen. Und das war halt nach unten gedämmt, beziehungsweise waren dann auch die Klebersubstanzen noch nicht ganz ausgehärtet. Also hier war die eindeutige Quelle der Boden. Das ist aus dem Boden rausgekommen. Warum? Aus der Ecke. Das war halt der Estrich, der nicht ganz an die Wand geht. Und da ist es eben aus dem unteren Boden, hat es eben immer herausgegast. Ja. Ist halt immer eine Frage der Produktauswahl. Wenn hier Styropor in Innenräumen eingesetzt wird, was ich vorher auch erwähnt habe, dann kann es zu diesen Styrolemissionen kommen. Und natürlich brauchen die Kleber auch eine gewisse Zeit, bis die abhärten. Das ist normalerweise so ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis dann wirklich alles weg ist. War auch, die Messung war, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr oder so. Damit bin ich am Ende meines kleinen Vortrages angekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen diese Thematik, diese sehr komplexe Thematik, über etwas näher bringen. Und ich bin dann noch draußen bei meinem Stand. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne vorbeikommen. Mich noch kurz zu gewissen Themen, die Sie beschäftigen, auch fragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
Vielen Dank, Arvid, Herr Rebermick. Also wenn ich da zuhöre, dann kriege ich immer ein leises Kribbeln, was alles in der Luft sein kann. Aber Gott sei Dank gibt es Möglichkeiten, das zu messen und natürlich dann auch zu sanieren.